sonst singen wir das immer als Kinderlied oder sagen, es ist ein Kinderlied, aber es hat viel mehr auch mit uns zu tun, als wir wahrscheinlich zu träumen wagen oder zu denken meinen. Ich habe was mitgebracht, das habe ich von meiner Mama geerbt, das ist ein kleines Pinnchen, Schnapsglas, und ihr wisst, glaube ich, was passiert, wenn ich das jetzt einfach loslassen würde. Es würde zu Boden fallen und es würde kaputt gehen. Ja, ist eine ganz einfache Sache. Nennt sich Gravitation, Erdanziehungskraft. Alles, was auf der Erde irgendwie ist, bewegt sich nach unten. Alle Körper bewegen sich nach unten. Deswegen können wir auch stehen und sitzen, was eigentlich ganz gut ist. Deswegen fallen die Menschen in Südafrika nicht von der Erde runter, sondern die kleben einfach am Boden. Und so ist das auch mit dem Glas. Wenn ich das fallen lassen würde, würde das auf den Boden fallen und kaputt gehen. Und dennoch behaupte ich, dass wenn ich es loslasse, dass es nicht auf den Boden fällt und kaputt geht. Ich gucke in manche erstaunte Gesichter, manche Gesichter lachen einfach nur. Aber es ist so, ja, wenn ich das fallen lasse, dann geht es einfach nicht kaputt, weil ich noch eine andere Hand habe, die dieses Glas auffangen kann. Und da hat man vielleicht nicht mit gerechnet, dass so eine einfache Möglichkeit besteht, dass das Glas nicht auf den Boden fällt, aber sie gibt es. Meine linke Hand hat quasi meiner rechten Hand vertraut, mit den ganzen Prozessen da im Gehirn, dass das nicht kaputt geht, sondern dass das Glas aufgefangen werden kann. Und das ist genau das, worum es heute geht. Das ist nichts anderes als das, was wir mit Gott erleben können. Gott ist der souverän Handelnde, der viel besser als meine Hand das kann, Dinge auffallen kann, Dinge auffangen kann, der uns auffangen kann, der unser Leben in der Hand hat. Bei manchen Proben zu Hause, ich habe das mal probiert, wenigstens vorher, ging es beinahe in die Hose. Deswegen war ich ganz froh, dass das jetzt einfach so funktioniert hat. Und bei Gott ist das so viel besser und so vollkommen, dass er wirklich ohne eine Unsicherheit das auffangen kann. Unser Leben auffangen kann, uns auffangen kann. Dass er handelt in unserem Leben. Und die Frage ist, was wir tun, lassen wir los? Vertrauen wir Gott, dass er auffangen kann, lassen wir los? Und das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen, wenn wir uns diesen Predigttext anschauen, in Apostelgeschichte 7, wir fangen ja nochmal in Apostelgeschichte 7, Vers 1 an, gehen das noch ein bisschen detaillierter durch, was Jörg vor zwei Wochen uns an einer schönen Linie aufgezeigt hat, wie das ganze Kapitel aufgebaut ist. Und heute fangen wir nochmal quasi von vorne an. Wir lesen die Verse 1 bis 8a, Apostelgeschichte 7, 1 bis 8a. Der hohe Priester aber sprach, ist das so? Er, also Stephanus, aber sprach, ihr Brüder und Väter hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran, und von da siedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land um, in dem ihr jetzt wohnt. Und er gab ihm keinen Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit, und er verhieß, es ihm zum Besitztum zu geben und seinen Nachkommen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Gott aber sprach so, seine Nachkommen werden Fremdlinge sein im fremden Land, und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre. Und die Nation, der sie dienen werden, werde ich richten, sprach Gott, und danach werden sie ausziehen und mir an diesem Ort dienen. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung, und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihm am achten Tag. Das sind Worte des lebendigen Gottes, die wir vor uns haben. Und ich möchte noch mal beten. Unser himmlischer Vater, danke dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, dass wir heute wirklich noch mal eintauchen dürfen und wirklich Bibelentdecker sein können. Herr, dass wir suchen und finden, dass wir schauen können, was dein Wort uns zu sagen hat. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du wirklich mit diesem Thema und dem Text heute uns zeigst, Herr, was wir lernen können von dem Abraham, Herr, dass wir sehen können, wie gut und vollkommen du handelst, Herr. Amen. Genauso habe ich das Thema auch genannt. Abraham, der Glaubende, und Gott, der Handelnde. Abraham ist ja einer der Glaubensväter oder der Glaubensvater, wie man im Römerbrief so nachlesen kann. Und Abraham, habe ich hier genannt, hier steht Abraham, ist ja ein und dieselbe Person. Die Ereignisse, von denen hier berichtet wird, passen aber eher eben, als er noch Abraham hieß, bevor er Abraham in Abraham umgenannt wurde. Deswegen nicht wundern, dass da Abraham steht. Und wir schauen uns das heute an vier verschiedenen Punkten an. Zunächst die Einleitung, wie dieser Stephanus dann hier vor dem Hohen Rat steht und wie er beginnt seine Rede. Dann den Aufbruch im blinden Vertrauen. Wie hat das bei Abraham angefangen? Was können wir mitnehmen? Dann das Leben im vollen Glauben, vollen Zügen genießen, kann man fast auch sagen. Und dennoch war es nicht nur Genuss für Abraham, aber das Leben in vollem Glauben und Wissen um eine hoffnungsvolle Zukunft, dann die letzten Verse. Und dieser Passage ist mir einfach so aufgefallen, deswegen habe ich dieses Thema auch genannt, dass es bei Abraham ja immer wieder darum geht, Gott zu vertrauen, ihm Glauben zu schenken. In allen möglichen Lebenssituationen sich voll auf das Wort Gottes zu vertrauen. Und Gott ist der Handelnde. Ja, gerade in diesen 8 Versen wird das deutlich. Ich habe das hier nochmal einfach nach meiner Übersetzung. Schade, dass es nicht rot angezeigt wird. Aber es ist ein bisschen fett auf jeden Fall, wie man in Vers 2 zum Beispiel sehen kann, wer der Handelnde ist. Ja? Wer erschien? Abraham. Gott erschien Abraham. In seiner Gnade. Abraham hat überhaupt nichts dafür getan. Gott erschien in seiner Gnade den Abraham. Vers 3. Er sprach mit ihm. Gott sprach mit ihm und er offenbarte ihm seinen Plan, nach welchem Abraham dann im Vertrauen handeln sollte. Er sagte, Vers 3, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist noch eine Zeit, die in der Zukunft liegt, die Abraham noch sehen sollte. Gott handelt souverän zu seiner Zeit. Vers 4. Er selbst sorgte dafür, dass Abraham nach Kanaan kam. Ja? Er siedelte ihn in dieses Land um. Vers 5. Er hatte keinen Erbteil darin. Ja, Gott gab nichts diesmal, also keinen Erbteil, aber er gab eine Verheißung. Vers 6 und 7. Wiederum sprach er zu ihm und zeigte ihm diese hoffnungsvolle Zukunft auf. Er sagt, ich werde mich um mein Volk kümmern. Abraham hat das nicht miterlebt. Er musste Gott hier Vertrauen schenken, dass das, was er ihm Jahrhunderte vorher gesagt hat, eintreffen wird. Vers 8. Gott gab den Bund der Beschneidung und er füllte sein Versprechen, seine Seite des Bundes vollkommen aus. Also immer wieder sehen wir in diesen 8 Versen, wie Gott derjenige ist, der handelt, wie Gott derjenige ist, der eingreift, wie er sprach, wie er dem Abraham erschien. Und so wünsche ich mir für heute, dass wir das ein Stück weit erkennen, wie Gott, der souveräne Herr, ist und wirkt und wie Abraham als Mensch und wie wir als Menschen Gott dem gegenübertreten können, als Vertrauende, als Glaubende. Und so starten wir mit Vers 1, wie der hohe Priester hier noch zu Stephanus sagt, ist das so? Ist das so? Und mit dieser offenen Frage beginnt eben dieser Prozess um den vermeintlichen Gotteslästerer, wie er ja angeklagt wird, um denjenigen, der Lästerung gegen den Tempel, gegen Mose, gegen das Gesetz quasi ausgesprochen haben soll. Ja, es wurden noch Zeugen aufgerufen, falsche Zeugen, haben wir vor einigen Wochen gelesen. Und so stand Stephanus hier vor diesem hohen Priester, vor dem hohen Rat und eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Und der kam ja eigentlich nicht mehr raus. Er konnte ja nicht sagen, ja, ich habe das ja nicht gemacht. Das hätte überhaupt nichts gebracht, auch wenn es die Wahrheit war. Und stattdessen macht Stephanus was ganz anderes. Da hat Jörg uns ja auch schon darauf hingewiesen. Einzig und allein zur Ehre Gottes verteidigt er sich nicht selbst, sondern verteidigt die Heilsgeschichte bis hin zu Jesus und zeigt, warum er daran glaubt und was die Schuld der Juden ist. Sie haben Jesus, den Messias, verworfen. Und diese Rede ist wahrscheinlich für ein theologisches Lehrbuch in Sachen Apologetik, also Verteidigung des Glaubens, eine so wichtige Sache. Den Glauben verteidigen, das macht Stephanus hier. Er hält an der reinen Lehre fest, er hält an der Bibel fest, indem er auch immer wieder zitiert, wirklich wörtlich zitiert, indem er durch die Heilige Schrift durchgeht, was Gott mit den Menschen erlebt hat und was Gott gesprochen hat. Und gleichzeitig geht er gegen die Feinde vor, sagt, hey, so war es doch. Und passt auf, an dieser Stelle überlegt nochmal, da habt ihr falsch gehandelt, so soll es doch sein. Dass er bereit war, zur rechten Zeit oder zu dieser Zeit davon zu zeugen, was er glaubte, was seine Hoffnung war, was dann auf 1. Petrus 3, Vers 15 auch zurückgeht, was für uns dann auch wichtig ist, dass wir zu jeder Zeit bereit sind, von der Hoffnung in uns zu erzählen. Dass wir wissen, was wir glauben und warum wir glauben. Und so nutzt Stephanus diese Gelegenheit hier, die ihm quasi auferlegt wurde, nicht zur Verteidigung seiner selbst, sondern zur Mission. Ja? Inhaltlich geht er auch Stück für Stück auf die Anklagen ein, die gegen ihn standen. Er spricht in den ersten Versen, das werden wir heute sehen, von diesem Gott und wie er zu diesem Gott steht. Dass es derselbe Gott ist, an den auch die Juden glauben. Dass es der Gott ist, der Abraham herausgeführt hat aus seiner Heimat in das Land, was Gott ihm verheißen hat. Er zeigt, wie er zur Heiligen Schrift steht. Und so sehen wir, dass er ein echter Schriftenkenner ist, ja, indem er einfach hier diese Worte so aus dem Kopf zitiert. Und das muss auch unsere Grundlage sein, die Bibel. Und darum halten wir uns an der Bibel, darum lesen wir die Bibel, darum studieren wir die Bibel, darum richten wir unsere Predigten nach der Bibel aus, weil aus der Bibel letzten Endes der Glaube kommt, den wir zu verteidigen haben. Ja, Römer 10, Vers 17, dass der Glaube aus der Predigt kommt oder aus der Verkündigung kommt. Und die Verkündigung ist jedes Wort Gottes, das Wort Christi. Und darauf müssen wir uns deswegen bauen, darauf müssen wir stützen. Und das sehen wir eben auch bei Stephanus. Er stützt sich ganz klar auf die alttestamentliche Geschichte bis hin zu Jesus und sagt, hey, es steht doch alles da. Es ist derselbe Gott, der Abraham rausgeführt hat, der bei Mose war und der den Messias verheißen hat. Und dieser Jesus, der kam. Nur sagt er, ihr Brüder und Väter, hört diese allgemeine, sehr höfliche Anrede, die man so gebraucht, und beginnt einfach mit seiner Rede über die Heilsgeschichte des Alten Testamentes. Er holt ziemlich weit aus. Das wäre für uns heute wahrscheinlich überhaupt nichts. Wir würden sagen, komm mal langsam zum Punkt. Ja, das ist so unser Denken in der Welt. Komm zum Punkt. Kürz das mal ein bisschen ab, worauf du hinaus willst. Aber für die damals war das nicht so. Die konnten damit was anfangen. Die wussten das ja und sie hörten diese Geschichte natürlich gerne. Es war die Geschichte ihres Heiligen, ihres Volkes mit der Verbundenheit des Heiligen Gottes. Und so freuten sie sich auch von Abraham zu hören. Er wurde hier nie unterbrochen. Er konnte diese Geschichte ausführen bis hin zu Jesus. Und beginnt mit Abraham und vier mit dem ersten Punkt, dem Aufbruch im blinden Vertrauen. Ja, er sagt, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Schauen uns das gleich noch an, wo das ist, dass man ein Bild davon hat. Abraham, der Aufbruch im blinden Vertrauen. Also der war in einer Stadt, Gott rief ihn und sagt, geh. Und Abraham ging. Es ist Gott, der zu Abraham kam, der gesagt hat, mach das, ich führe dich. Und Abraham ist der, der glaubte. Es ist der Gott der Herrlichkeit, wie er hier beschrieben steht. Ich habe einfach ein paar Stellen dazu rausgesucht. Es kommt von Psalm 29, Vers 3, wo Gott so beschrieben wird, der Gott der Herrlichkeit, der herrliche Gott. Und wir können mal Psalm 24 aufschlagen, die andere Stelle, wo einfach noch ein anderer Aspekt deutlich wird, wo es um den König der Herrlichkeit geht. Psalm 24, wir lesen die Verse 7 bis 9, wiederholt sich ein bisschen, aber immer wieder finden wir diesen Begriff, König der Herrlichkeit. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Toren eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Ja, ganz komprimiert finden wir immer hier wieder diesen Ausdruck. Herr der Herrlichkeit, König der Herrlichkeit. Der König, unser König, Gott selbst ist unser König der Herrlichkeit. Das ein und derselbe Gott, der damals zu Abrahams Zeiten, zu Davids Zeiten, der das hier geschrieben hat, zu Stephanus Zeiten, zu unseren Zeiten ist. Es ist immer noch der König, der Herr der Herrlichkeit. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist er wirklich mein König? Dem König Folge zu leisten in seinen Ausrufen. Ist er mein König? König voller Herrlichkeit, voller Erbarmen, voller Gnade, voller Güte. Der so voller Herrlichkeit war, dass ein Mose leuchtete, als er dieser Herrlichkeit begegnet ist. Der so stark leuchtete, dass sie sogar eine Decke über ihn legen mussten, weil er geblendet hat. Das, 2. Mose 33, die Stelle habe ich nochmal hingeschrieben, das ist Herrlichkeit Gottes. Legen wir unser Leben in die Hand dieses herrlichen Gottes, der voller Erbarmen und voller Güte ist, wie er dem Mose gesagt hat. Oder wollen wir unser eigenes Ding durchziehen? Vertrauen ihm vielleicht gar nicht unser Leben an oder an dieser oder jener Stelle nicht? Das ist die Frage, um die es heute immer wieder geht. Und vielleicht ist das nichts Neues heute, aber es ist wichtig, dass wir uns das fragen. Vertraue ich meinem Gott, dem König der Herrlichkeit? Die letzten drei Verse habe ich einfach noch mit aufgeführt, weil sie ein Stück weit auf die Dreieinigkeit eingehen. In Epheser 1, Vers 17 wird beschrieben, dass Gott der Vater der Herrlichkeit ist. In Jakobus 2, Vers 1 steht, habt den Glauben Jesu Christi, unseren Herrn der Herrlichkeit. Und in 1. Petrus 4, Vers 14, wenn wir für Jesus leiden, steht da, dann dürfen wir sicher sein, der Geist der Herrlichkeit ruht auf uns. Vater, Sohn und Geist, einfach nur nebenbei, als ich mich ein bisschen mit diesem Thema der Herrlichkeit beschäftigt hatte, ist mir das aufgefallen, dass der Vater der Herrlichkeit, der Sohn der Herrlichkeit und der Geist der Herrlichkeit jeweils so in der Heiligen Schrift vorkommen. Dieser dreieinige Gott ist derselbe Gott, der Abraham begegnet ist und von dem auch wir heute oder dem wir heute begegnen können. Nun schauen wir, wie Abraham begegnet ist. Ich hatte gesagt, schauen wir uns das mal an. Da auf der rechten Seite sieht man das Ur. Ja, das Ur ohne H. Das Land, ja, Babylonien, Mesopotamien, da ist Babylon in der Nähe. Und da ist er ausgezogen, da ist ihm Gott begegnet. Hat einen langen Weg gemacht, den man so ungefähr nachzeichnen kann anhand der Städte. Und wenn wir in 1. Mose 11 lesen würden, dann lesen wir, dass es Abrahams Vater war, der Tenach, der Abraham da mitgenommen hat, aus Ur in Chaldea nach Haran gezogen ist. Ja? Und hier lesen wir aber, dass es Abraham selbst war. Abraham selbst, der Gott vertraut hat und gesagt hat, ja, ich werde das tun, ich gehe. Und so sind sie zusammengegangen, die ganze Sippe, Familie ist dorthin gegangen, von Ur nach Haran, das ist ganz oben. Und wir dürfen wissen, dass die Bibel das wirklich auch so meint. Ja, wenn wir das vergleichen, wie gesagt, Bibelkritiker sagen, ja, da widerspricht sich die Bibel. Aber nein, es ist Gott, der Abraham schon in Ur begegnet ist und ihm nochmal in Haran begegnen soll. Und der auszieht. Der auszieht aus dem Heimatort, wo er gelebt hat. Und das ist der Gott der Herrlichkeit, der ihn ruft, der ihn haben möchte, da, wo er hin soll, nach Kanaan letzten Endes. Und er sagt, was wir gerade gesungen haben, geh Abraham, geh, mach dich auf den Weg, vertraue mir blind. Ja, er sagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Der lebendige Gott, der fordert viel von Abraham. Ja, er sagt ihm nicht, geh mal genau an die und die Koordinaten, wo wir das heute vielleicht mit dem GPS-Gerät eingehen können. Nein, der wusste überhaupt nicht, wo er hin sollte. Das ist blindes Vertrauen, dass er diesen Weg gegangen ist. Der Herr möchte Abraham Schritt für Schritt führen. Teil für Teil seines Weges. Und wir sehen hier wieder, Gott ist der Handelnde. Und Abraham sagt, ja, ich gehe mit. Ich vertraue dir. Ja, und stellen wir uns das mal vor, ja. Da kommt einer zu dir und er sagt, hä, ich habe da mal ein Stück Land irgendwo auf der Welt gekauft. Nimm mal deine Familie, geh mal irgendwie los. Ich melde mich irgendwann nochmal. Er, so ungefähr ist das ja. Er wusste nicht, wohin. Gott musste ihm das ja Stück für Stück irgendwie zeigen, klar werden lassen. Was würdest du da sagen? Ja, weiß nicht, ich habe mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Wenn einer an meiner Tür klingeln würde, dann würde ich den für verrückt halten, wahrscheinlich. Ja? Ich weiß es nicht. Aber dann ist mir eingefallen, war mal Jahreslosung, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Dieser Gott der Herrlichkeit, wie auch immer er genau Abraham begegnet ist, der muss so herrlich und so groß gewesen sein. Und Abraham musste genau wissen, das ist das Richtige. Das ist der eine Gott, der Schöpfer, der Heilige, der Weltenlenker, der so voller Güte und Erbarmen ist, so voller Liebe, dem ich vertrauen kann, voll und ganz. Und das ist derselbe Gott heute. Das ist derselbe Gott, da hat sich nichts geändert. Das ist derselbe Gott, dem Abraham vertraut hatte, und dem wir vertrauen dürfen. Und er gab seine Antwort. Ja, Apostelgeschichte 7, Vers 4. Er ging aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Er ging los. Ja? Wir haben gesungen, und Abraham ging darauf fort, verließ sein Vaterland. Er glaubte Gottes Sendungswort, auch wenn er es nicht verstand. Er glaubte dem, er hat es wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden, weil er wusste ja nicht wohin. Aber er glaubte dem und vertraute diesem Herrn blind. Ja, er ging dann eben nach oben, nach Haran, erstmal mit seiner Familie. Vater war noch dabei, der starb dann irgendwann, wie wir gelesen haben. Und das war die erste Etappe. Das war die erste Etappe, auf die Gott den Abraham mitnahm. Und er führte ihn weiter. Er führte ihn letzten Endes runter nach Kanaan, Ausflug nach Ägypten und wieder zurück nach Kanaan. Die Frage ist, was können wir davon noch mitnehmen? Außer dieser ganz allgemeinen Frage, die wir uns unbedingt stellen müssen. Kann ich meinem Gott vertrauen? Was können wir mitnehmen? Und warum können wir es mitnehmen? Wir haben es gerade gesungen. Wenn Gott zu seinen Leuten spricht, dann spricht er auch noch heute. Heute macht er das noch. Er spricht noch zu jedem Einzelnen von uns. Vertrauen wir unserem Herrn blind? Ja, ich habe mich mal gefragt, warum ist das oft so, dass wir es vielleicht selber in die Hand nehmen wollen? Dass wir vielleicht gar nicht so dieses Vertrauen haben oder uns gar nicht so im Gebet an ihm wenden bei manchen Entscheidungen oder Dingen. Wir meinen, nicht blind zu sein. Wir meinen, besser sehen zu können. Wir meinen, es besser verstehen zu können. Weil wir meinen, wir sind ja viel näher dran an dieser oder jener Situation. Ja? Aber wenn wir das wirklich erkennen, mehr und mehr, wie Gott handelt, wenn wir sowas lesen, darum lesen wir es ja auch, damit wir sehen, wie Gott handelt, dann merken wir, dass wir eigentlich voll auf Gott angewiesen sind. Ja, schon alleine bei der Rettung. Kein Mensch, wir können uns nicht selber retten. Wir sind 100%ig auf Gott angewiesen. Und was war er da? Er war der Handelnde. Was ist unsere Aufgabe? Zu glauben. Zu glauben, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Dass er derjenige ist, der unsere Sünden vergibt und uns von unserer Schuld befreit. Dass wir uns ganz in die Arme unseres Gottes fallen lassen. Selbst wenn wir ihn nicht sehen. Ich habe uns was mitgebracht. Ich denke, das kennt ihr alle. Ihr sitzt da drauf. Ich sitze da nicht drauf. Wer von euch vertraut denn diesem Erfinder oder dem Erbauer dieses Stuhls? Macht ja eigentlich jeder, oder? Sonst würdet ihr euch ja nicht da drauf setzen. Ihr vertraut, dass dieser Stuhl hält. Ihr macht das nicht, weil wir den aus der Metro haben, Metro ein guter Laden ist. Gewiss nicht, nein. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, ihr habt diesen Erbauer dieses Stuhls nie gesehen. Oder er war nie in der Fabrik, würde man heutzutage sagen, wo dieser Stuhl gefertigt wird. Und dennoch vertraut ihr, dass ihr euch hinsetzen könnt und der Stuhl hält euch. Wenn ich jetzt sagen würde, seid ihr wirklich ganz sicher, zeigt mir das, nehmt eure Beine hoch, wenn ihr nicht so bequem sitzen würdet oder euch das nicht peinlich wäre oder so, würdet ihr das sofort machen. Warum? Weil ihr dem Stuhl voll und ganz vertraut. dass er euch hält. Würde ich auch machen, weil ich habe das auf jeden Fall auf der einen Seite mal erfahren. Ich weiß, wie Stühle aussehen, die ungefähr stabil sind. Und die sind es. Ja, obwohl ich den Erbauer oder in der Fabrik noch nie gesehen habe, wie dieser Stuhl angefertigt wurde. Und das möchte ich übertragen. Ich möchte, dass wir wirklich darüber nachdenken. Unseren Herrn, den haben wir auch so noch nie gesehen. Vertrauen wir ihm blind? In den größten Dingen, in den kleinsten Dingen, dass wir uns ganz in seine Arme legen, so wie wir uns auf den Stuhl setzen, dass wir ihm ganz vertrauen, dass wir bereit sind, sogar unsere Füße noch hochzunehmen, wo wir vielleicht jetzt denken, an dieser Stelle vielleicht noch nicht so ganz, dass wir bereit sind, in unserem Leben ganz dem Herrn anzuvertrauen. Ja, vielleicht liegen bei dir größere Entscheidungen gerade an. Wohnungswechsel, ein Jobwechsel, eine Operation, weiß ich nicht, dass du vielleicht aufs Missionsfeld musst, du hast irgendwie so einen Ruf gehört von Gott und du weißt nicht genau. Vielleicht kleinere Sachen, du möchtest eine Aufgabe übernehmen oder sonst irgendwas. Aufbruch im blinden Vertrauen. Ganz dem Herrn zu vertrauen, wenn wir seinem Ruf hören. Ich wünsche mir das, dass wir dieses Beispiel ein Stück im Kopf behalten und wirklich bereit sind, ganz die Füße hochzuheben. Wir gehen zurück zu Abraham, der sich also nun in Haran befindet. Der Aufbruch im blinden Vertrauen ist geschafft und nun heißt es für ihn, im Glauben zu leben. Und wir lesen Vers 4, Apostelgeschichte 7, Vers 4b. Und von da siedelte er, also Gott, ihn, nachdem sein Vater gestorben ist, in dieses Land um, in dem ihr jetzt wohnt. Ja, das ist unser dritter Punkt. Leben im vollen Glauben. Wer ist hier wieder der Handelnde? Gott ist der Handelnde. Er siedelte ihn um. Die Richtung war unbekannt. Gott hat da was vorbereitet und Abraham nahm das an. Sein Vater ist gestorben und diese lange Reise nun stand vor Abraham und all die mitkamen, sie verließen eben Haran und gingen in das Land Kanaan. Und dort waren sie Fremdlinge, dort hatten sie keinen Besitz. Ja, wir können mal Hebräer 11 aufschlagen, Hebräer 11, die Verse 8 bis 10 und schauen, wie dieser Hebräerbriefschreiber das Leben Abrahams oder diesen Teil beschreibt. Hebräer 11, die Verse 8 bis 10. Er schreibt, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, dem Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also durch seinen Glauben, durch sein festes Vertrauen auf diesen Gott, auf den Gott, den Unsichtbaren, richtete er sein Leben aus und zeigte, ja Gott, ich vertraue dir, bin gehorsam und ich gehe. Dieses Land sollte für ihn, eigentlich dann auch viel mehr für seine Nachkommen, zum Erbteil sein. Er selbst hatte keinen Erbteil darin, wie wir dann in der Apostelgeschichte lesen können. Hier steht, dass er den Erbteil hatte. Also er hatte letzten Endes ein Stück Grundbesitz für seine Frau erwerben können, aber nur um sie darauf zu beerdigen. Und letzten Endes ist die entscheidende Sache hier, die hier steht, sie lebten in Zelten. Die haben sich keinen Grund da erworben, um ein Haus drauf zu bauen, um da sesshaft zu werden. Sie lebten in Zelten, um die irgendwann abreißen zu können, spätestens mit dem Ende des Lebens um. Sie blicken nach vorne, diese Schöpferstadt, die himmlische Stadt, die Gottesstadt, zu schauen und darin zu wohnen. Und so kann Stephanus sagen, wenn wir in der Apostelgeschichte zurückgehen, hey, ihr vom Hohen Rat, alle, die wir hier sind, die wir hier leben, wir wohnen in diesem Land. Wir wohnen in diesem Land, was irgendwann Gott mal zu Abraham gesagt hat, das ist das Land, was ich dir zeigen werde. So wunderbar hat Gott das alles vorbereitet. Und wir sehen diese ganze Reise, ja, das ganze Volk ist ja dann unter Jakob und den 12 Söhnen nochmal nach Ägypten gekommen. Da werden wir uns auch nochmal mit beschäftigen. Ja, also wieder zurück, wieder aus dem Land raus. Sie mussten uns dann, als sie 40 Jahre durch die Wüste umhergeirrt sind, erstmal wieder einnehmen unter Josua. Und diese ganze Sache führt Gott. Sie führt souverän. Wieder ein Teil dessen, was wir sehen können. Gott ist der Handelnde. Wir dürfen ihm vertrauen. Was machen wir rückblickend, wenn wir vielleicht gesehen haben, hey, die Sache ist gut ausgegangen. Das war genau der Weg, den Gott vorgesehen hat. Er hat mich so wunderbar geführt. Wir haben es gesungen. Hast du erst mal den Schritt getan und schaust du dann zurück, dann fängst du Gott zu loben an und sprichst vom großen Glück. Ist das so? Blicken wir auch mal zurück und sind Gott dankbar dafür, loben ihn dafür, dass er wunderbar diesen Weg geführt hat, dass wir sagen können, Herr, ich habe es damals nicht verstanden, verzeih mir meine Zweifel vielleicht, du hast so wunderbar geführt. Lass uns den Herrn loben für seine Güte, für seine großen Taten, für seine Vaterliebe, für das, wie er uns führt. Dass wir ihm Loblieder singen dafür, dass wir ihm danken im Gebet, dass wir Zeugnis geben von seinem wunderbaren Wirken. Dass wir einen Moment stehen bleiben, zurückblicken und sehen, boah, das war mein Gott, der mich geführt hat. Ich denke, Abraham hat das auch getan. Er wurde reich gesegnet, können wir im 1. Mose 24 lesen. Und er war Gott dankbar. Er war Gott dankbar und Abraham selbst hatte eigentlich gar nicht viel von diesem Land. Er lebte da in Zelten. Und wie Stephanus es beschreibt, in Apostelgeschichte 7, Vers 5, er gab ihm keinen Erbteil darin, nicht einen Fußbreit, er verhieß es ihm zu Besitztum zu geben, seinen Nachkommen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Ja, also es ist eigentlich völlig paradox, was hier steht. Er sollte das Land besitzen, hatte kein Kind. Ja, kein Besitz, nicht mal ein Fußbreit. Wie soll das Land ihm dann gehören, wenn er nicht mal ein Stück Land da hatte? Aber wieder ist es Gott. Und es kommt so ganz anders, als man vielleicht denkt. Ja, Zelte, keinen richtigen Wohnsitz. Und Gott greift ein und führt die Geschichte so souverän. Wie gesagt, er hatte schon Grundbesitz erworben für seine Frau, also quasi als Familiengrab. Aber kein Erbteil, um irgendwie seinen Fuß darauf zu setzen, um da sesshaft zu werden, um da zu leben. Schweige denn, dass dieses Land im Besitz der Familie blieb. Irgendwann sind sie ja nach Ägypten übergesiedelt. Und Gott versprach aber etwas. Und das ist diese Landesverheißung. Er versprach, das Land wird dir gehören. Komme, was wolle, was du auch immer denken magst. Es wird dir gehören. Und da war eben dieses Problem, er hatte überhaupt kein Nachkommen, an dem er das quasi dann weitergeben konnte, diese Verheißung. Ja? Es war eigentlich unmöglich, dass es irgendwie weitergehen sollte. Warum? Weil seine Frau viel zu alt war, um überhaupt noch ein Kind zu bekommen. Aber genau da ist Gott wieder der Handelnde. Er tut das Wunder. Bei Abraham war das ein bisschen über Umwege, dass er dennoch daran festgehalten hat, geglaubt hat. Der Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Er hat es nicht sehen können. Ja? Hebräer 11, Vers 13 sagt so wunderbar, dass sie alle, also die Patriarchen, die Verheißung von Ferne sahen und sie begrüßten. Sie haben es nicht direkt gesehen, dass ihnen dieses Land einmal so groß gehören sollte, wie es dann ab Josua bis hin zu David auch der Fall war. Aber sie begrüßten es von Ferne. Und so war es in Abrahams Leben oft brenzlig, dieses Leben mit vollem Glauben. Ja, zum Beispiel dann, als dann dieser Sohn da war und Gott sagt, geh mit deinem Sohn und opfere ihn. Ja, ich habe gesagt, dieses Leben im Glauben ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Das ist harter Kampf. Ich weiß nicht, was in dem Abraham da vorgegangen war. Auf jeden Fall sagt er, ja Herr, hier bin ich. Ja Herr, mache ich. Im vollem Vertrauen, mit vollem Glauben ging er voran und was er gedacht hatte, das überliefert uns auch der Hebräerbrief. In Kapitel 11, Vers 19, er hat gedacht, oder man kann auch sagen, er hat fest damit gerechnet, dass Gott ihn aus den Toten auferwecken kann. Das hat Abraham gedacht oder fest damit gerechnet. Darum ist er überhaupt diesen Weg gegangen, mit vollem Glauben. Hebräer 11, Vers 19, er hat damit gerechnet, dass Gott ihn aus den Toten auferwecken kann. Anders fand er keine Lösung für dieses Problem, dass er seinen einzigen Sohn opfern sollte und dass Gott gleichzeitig an seinem Versprechen festhalten kann, dass er das Erbteil empfangen sollte. Gott handelt souverän. Wir können ihm voll und ganz vertrauen. Und vielleicht bist du auch im Vertrauen losgelaufen und du wusstest vielleicht auch anfangs gar nicht so, wohin, als du zum Glauben gekommen bist. Und vielleicht ist das auch so jetzt immer noch in dieser oder jenen Sache, wo du nicht genau weißt, Herr, wie soll es hier weitergehen, wie soll es da weitergehen? Wie wirst du da eine Lösung finden? Ja, wir sind, unser Weg ist gepflastert von Prüfungen, von Anfechtungen, von Problemen, weil wir uns zu Jesus halten, von Dingen, die wir nicht verstehen oder die nicht in unser Denken, in unsere Pläne hineinpassen. Kennen wir alle, oder? Aber Gott sagt, lebe mit vollem Glauben an mich. Vertraue mir ganz. Gebe dein Leben mir ganz hin. Setz dich auf diesen Stuhl und nimm die Beine hoch. Lass dich in meine liebenden Vaterarme fallen. Lass das Glas fallen. Ich werde es auffangen. Ich werde es tun. Das sagt unser Gott. Für uns heißt es, sich ihm ganz hinzugeben. Ganz hinzugeben. Wisst ihr, dass ich öfter mal so aus Filmen zitiere oder so etwas? Mache ich jetzt nicht. Aber es gibt einen Schauspieler, den mag ich sehr gerne. Von dem können wir was lernen. Ja, man kann eigentlich immer was lernen, entweder was Gutes oder was Schlechtes, was man da nicht nachmachen sollte. Aber in dem Fall ist es was Gutes, wie ich finde. Von ihm können wir lernen, was es bedeutet, sich hinzugeben. Ja? Christian Bale ist dieser Schauspieler, das ist der, der gerade in dem Kinofilm Mose den Mose gespielt hat. Oder, ich glaube, gestern kam ja noch im Fernsehen der Batman Begins, also der diesen Batman gespielt hat. Das ist dieser Christian Bale. Und bevor er diesen ersten Batman-Film vor, ich glaube, 12 Jahren gespielt hat, oder vor 10 Jahren, hat er einen anderen Film gespielt und für diesen Film hat er sage und schreibe 28 Kilogramm abgenommen. Ja? Er wog ungefähr 83 Kilo und bis auf 55 Kilo, bei einer Größe von mir ein bisschen größer noch, hat er abgenommen. Er hat nur eine Dose Thunfisch und einen Apfel am Tag gegessen, habe ich gelesen. Ist auch ein bisschen seltsam, die Kombination. Aber für diese Rolle, da war er ein sehr abgemagerter Schlafgestörter. Ja, also mit Schlafstörungen. Und er wollte diese Rolle authentisch spielen. Er wollte wirklich so sein wie jemand, der abgemagert ist und der schlaflos da steht. Dafür hat er auch 2 Tage mal vor dem Dreh nicht geschlafen. Er hat sich ganz in diese Rolle reingekniet. Ja? Und kurz darauf wurde er für Batman engagiert. Jetzt bitte nicht erschrecken, ich habe uns mal Bilder mitgebracht. Man sieht es ansatzweise links, wie abgemagert er ist, 55 Kilo, und rechts, wie er dann ein halbes Jahr später aussah. Ja, manche Quellen sagen sogar 30, sogar bis 50 Kilo hat er an Muskelmasse vor allem zugenommen. Und was ist sein Statement dazu? Und darum geht es mir. Er sagt, wenn ich von einer Rolle besessen bin, tue ich alles, was nötig ist. Ich gebe mich dieser Rolle ganz hin. Hingabe an diese eine Sache. Hingabe an Jesus Christus. Ja, wenn Christus die Rolle deines Lebens spielt, wenn er die Hauptrolle in deinem Leben ist, dann gib dich ihm wirklich ganz hin. Ganze Hingabe mit vollem Glauben. Liebe ihn, diene ihm für sein Reich, zu seiner Ehre. Und wenn wir mit vollem Glauben unterwegs sind, dann vertrauen wir unserem Herrn ganz. Dann nehmen wir seine Versprechen ernst, seine Verheißungen ernst, so wie Abraham das gemacht hat. Und er ist bei dir alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Matthäus 28, Vers 20. Er wird das gute Werk, was er in dir begonnen hat, zu Ende bringen, bis auf den Tag Christi. Philipper 1, Vers 6. Rufe mich an in der Not und ich will dich retten, sagt Gott. Daran dürfen wir uns festhalten, wenn wir in Not sind, dass wir ihn anrufen dürfen, aber nicht nur in Not. Dass wir diese Beziehung zu ihm weiter pflegen. All diese Verheißungen, die Bibel ist voll davon. Daran dürfen wir festhalten und ihm ganz vertrauen. Und so kommen wir zum letzten Teil, was Stephanus hier als über Abraham zu sagen hat. Vers 6, Apostelgeschichte 7, Vers 6, Gott sprach aber so, seine Nachkommen werden Fremdlinge sein im fremden Land und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre lang. Ja, das klingt ja erstmal nicht so gut. ist nicht unbedingt eine tolle Verheißung, die er da bekommt und die über seine Nachkommen sein sollen. Wir sehen, es sind Probleme schon vorprogrammiert. Gott führt auch durch Leid durch. Aber was dann kommt, passt vor allem zu diesem letzten Punkt, Wissen um eine hoffnungsvolle Zukunft. Ja? Der eine Nachkomme, der im Moment noch nicht mal existiert, soll selbst so viele Nachkommen haben, dass sie ein großes Volk werden, aber sie sollten Fremde und Sklaven sein im Land. Fremde und Sklaven im Land. Ja, der Mose, der hat ja mit der Zipora einen Sohn bekommen, den nannte er Geshom. Und das drückt eben genau das aus. Fremder im fremden Land. Sie sollen geknechtet und misshandelt werden, steht hier. Aber dann Vers 7. Gott löst die Situation auf. Er sagt, die Nation, der sie dienen werden, werde ich richten. Und Gott sprach, und danach werden sie ausziehen und mir an diesem Ort dienen. Gott gibt dem Abraham eine so wundervolle, hoffnungsvolle Verheißung für die Zukunft. Er sagt, ich bin der gerechte Richter. Er ist wieder der Handelnde. Gott wird sein Volk auf diese wunderbare Art und Weise aus dieser Knechtschaft, aus dieser Sklaverei befreien. Das Volk wird seinem Gott dienen. Und hier stecken zwei verschiedene Dienen drin. Das eine ist dieses in Sklaverei dienen, dieses Negative, ja, wo sie am anderen Volk dienen müssen, den Ägyptern. Aber dann wird Gott sie rausführen. Und dann werden sie ihm dienen, das heißt Gottesdienst feiern. Und Abraham, was mit Abraham selbst, der das ja ein paar hundert Jahre vorher gehört hat und nicht mal erleben wird, der hörte auch etwas. Und da schauen wir mal in 1. Mose 15 rein, worauf diese Verse hier beruhen. 1. Mose 15. Lesen mal ab Vers 14. 1. Mose 15, Vers 14. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Danach werden sie ausziehen mit großem Habe. Du aber wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und wirst in gutem Alter begraben werden. Hoffnungsvolle Zukunft, oder? Einmal irdisch gesehen, er wird ein hohes Alter, ein guten Alter haben. Auf der anderen Seite darf er in Frieden einziehen, darf er zu Gott kommen. Und das steckt auch in diesem 15. Kapitel, da dieser Schlüsselvers. Und das ist Vers 6, wo steht, er glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm zur Gerechtigkeit zu. Er steht vor Gott als ein Gerechter da, weil er ihm glaubte, weil er ihm vertraute und Gott sagt, mit dir möchte ich die Ewigkeit verbringen. Und das ist genau diese Sache, die vom Alten Testament her ins Neue Testament übergeht, diese Kernbotschaft. Der Gerechte wird aus Glauben leben oder der aus Glauben Gerechte wird leben. Habakkuk 2, Vers 4, daher kommt das. Und das ist genau dieser Vers, Römer 1, Vers 17, wo Martin Luther auch so sein Schlüsselerlebnis hatte, wo steht, Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Da hat er verstanden, dass Gerechtigkeit nicht etwas ist, was wir selber erwirken können. Wir können uns vor Gott nicht gerecht machen, das heißt vor ihm hinstellen, als würden wir alle seine Gebote halten, sondern es ist etwas, was uns zugerechnet wird im Glauben, durch den Glauben. Und Abraham glaubte dem Herrn und er bekam diese Zuversicht, ein hohes Alter und er wird eingehen und zu Gott kommen. Und so schließen wir mit dem 8. Vers in Apostelgeschichte 7. Er gab ihm den Bund zur Beschneidung und zeugte Isaak und beschnitt ihn am 8. Tag. Da wird Jörg dann nächstes Mal weitermachen. Das ist ja so der Übergangsvers zu den nächsten Patriarchen, wo Gott diesen Bund mit dem Abraham schloss und was einerseits die Treue Gottes nochmal deutlich macht, ihm nochmal sagt, du wirst viele Nachkommen haben. Und auf der anderen Seite die Verantwortung des Menschen, dass er wirklich Gott gehorsam ist und die Beschneidung auch wahrnimmt an jedem Männlichen. Und in diesem Zusammenhang, in 1. Mose 17, erhält der Abraham auch seinen neuen Namen. Er sollte nicht mehr Abraham, mein Vater ist erhaben, heißen, sondern er sollte Abraham heißen, Vater einer Menge. Gott macht ihm nochmal deutlich, auch durch die Namensänderung, du wirst der Vater einer Menge sein, einer großen Menge. Und nicht nur des Volkes Israel, sondern, Römer 4, hätten wir auch noch viel lesen können, steht auch viel über Abraham, sondern auch aller Glaubenden. Abraham, der Vater aller Glaubenden. Hoffnung für die Zukunft. Ja, Gott musste das ja irgendwie tun, wenn er das verspricht. Und so bekam Abraham irgendwann diesen einen wahren, richtigen Sohn von seiner Frau Sarah, den Isaak. Und dort war die Verheißung am deutlichsten. Dort wusste er, mit dem Gott kann man 100% rechnen. Da sieht er, Gott macht unmögliche Dinge möglich. Und da liegt Hoffnung für die Zukunft. Und so gibt Gott auch uns, jedem Einzelnen, Hoffnung für die Zukunft. Dass er verspricht, ihr werdet ewiges Leben haben. Ihr werdet in dem Haus wohnen, was ich euch vorbereite. Die zukünftige Stadt. Ihr habt jetzt schon ein Bürgerrecht im Himmel und ihr werdet einen Herrlichkeitsleib empfangen. Und so weiter. Die Bibel ist voll davon. So wunderbare Verheißungen, die wir erleben dürfen. Die wir jetzt schon mit Hoffnung hinsehen dürfen. Hoffnung für die Zukunft. Und für Menschen, die an Jesus Christus glauben, wie auch für Abraham, der Gott glaubte, gibt es auch immer wieder diese Gefahr. Die sind unterwegs, vielleicht voll dabei, voll motiviert. Und da gibt es immer wieder diese Gefahr, dass wir abrutschen und uns auf hier und jetzt konzentrieren. Dass wir unser Vertrauen, unsere Hoffnung wieder ganz woanders hineinsetzen. Dass wir sie nicht auf die rechte Hand setzen, also dass wir sie nicht auf Gott setzen, sondern dass wir sie auf Geld, Besitz oder sonstige Dinge setzen. Dass wir nicht mit Gott rechnen. Und dieser Gefahr war Abraham auch ausgesetzt, und das sind die letzten Verse, die wir noch lesen wollen in Hebräer 11. Dass wir nochmal Hebräer 11 aufschlagen und schauen, wie Abraham da reagiert hat, wie er gedacht hat. Was der Schreiber des Hebräerbriefes über ihn schreibt. Hebräer 11, Vers 15. Wir lesen ab Vers 14. Denn die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes, also an ihr Vaterland, gedacht hätten, von dem sie ausgezogen wären, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Ja, also wenn sie ihren Blick, ihre Sehnsucht wieder darauf ausgerichtet hätten. Abraham in dem Fall auf Ur oder auf Haran, war eigentlich ganz schön da. Dann wäre er vielleicht wieder zurückgekehrt. Dann wäre er nicht in den Wegen Gottes gewandelt. Nicht in das Land Kanaan. Ja? Aber dann Vers 16, den müssen wir auch noch lesen. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Gott schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Es ist ja Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Es ist unser Gott. Er schämt sich nicht für seine Kinder. Er schämt sich nicht für die, die sich an ihm halten. Die nach dem trachten, was er tut, was er vorbereitet hat. Und er hat was vorbereitet. Es steht hier, eine Stadt ist bereitet. Dass wir, das wünsche ich mir für uns, unsere Sehnsucht nach dieser Stadt ist. Nach dieser ewigen, bleibenden Stadt. Wie wir es auch in der Jahreslosung hatten. Dass wir nach vorne schauen und diese Problemhügel, die vor uns liegen, dass wir nach oben schauen, nach vorne schauen, da ist die ewige Stadt, die bleibende Stadt. Und da möchte ich hin, das ist mein Ziel. Und so schreibt Gott Geschichte mit seinem Volk, so schreibt Gott Geschichte mit dir. Abraham diente uns heute als Beispiel, als Vorlage, als Vorbild des Glaubens für sein Vertrauen in den handelnden Gott. Für uns als Beispiel, für unser Vertrauen ebenso in diesen handelnden Gott, Vertrauen an Jesus Christus. Jesus Christus, der Heilsgeschichte geschrieben hat. Gott, der schon von Anfang an Heilsgeschichte vorangetrieben hat. Jesus, der sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, da bin ich. Jesus, der Ewige, unser Herr. Jesus, der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und darum lasst uns ihm ganz vertrauen. Lasst uns ihm hingeben. Lasst uns einfach loslassen, dass wir ihm vertrauen, dass er uns auffängt, dass er uns durchführt, bis dass er wiederkommt. Amen.